Ja, wir wollen heute noch einmal auf ein Bibelwort hören, bei dem es auch um den Advent, das heißt um die Ankunft Jesu, genauer gesagt um die Wiederkunft Jesu Christi geht. Wie wird es sein, wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit wiederkommt? Diese Frage stellt Jesus und beantwortet sie selbst. Er hat diesen Titel, der Menschensohn, ja für sich selber immer wieder benutzt. Und um was es heute geht, man könnte sagen, das war die letzte Predigt, die Jesus seinen Jüngern gehalten hat. Also in einer Woche sehen wir ja dann ganz besonders auf den Beginn des Lebens Jesu und heute sind wir noch einmal sozusagen in der letzten Woche, in der letzten Zeit seiner hier auf Erden, als er hier auf Erden war. Das Wort, diese Predigt ist nicht ganz einfach zu verstehen, das heißt, zu verstehen ist sie schon einfach, aber sie ist dann einzuordnen in das, was Jesus sonst noch gesagt hat. Das ist nicht so einfach. In welchem Verhältnis das, was er hier lehrt, zu seinen anderen Aussagen steht. Aber genug der Vorrede, hört einfach selbst und lest mit. Es steht in Matthäus 25. Ja. Ab Vers 31. Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen. Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Böcken trennt. Die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen und die Böcke auf seine linke Seite. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen: Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig und gaben dir zu essen? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf? Oder nackt und wir gaben dir etwas zum Anziehen? Und wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Dann wird der König antworten: Ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird der König zu denen auf seiner linken Seite sagen: Geht mir aus den Augen. Gott hat euch verflucht. Fort mit euch in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr habt mir nichts anzuziehen gegeben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen: Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig oder durstig? Wann kamst du als Fremder? Wann warst du nackt oder krank oder im Gefängnis? Und wir hätten uns nicht um dich gekümmert. Aber er wird ihnen antworten: Ich versichere euch, was ihr an einem von meinen geringsten Brüdern oder an einer von meiner geringsten Schwestern zu tun versäumt habt, das habt ihr an mir versäumt. Auf diese also wartet die ewige Strafe. Die anderen aber, die den Willen Gottes getan haben, empfangen das ewige Leben. Wie wird es also sein, wenn Jesus wiederkommt? Ein erster Punkt, er wird in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Als ein Richter, begleitet, so sagt er, von vielen tausend Engeln. Und hier stimmt das, was in Matthäus 25 steht, mit dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift überein. Schon im 5. Buch Mose ist davon die Rede, dass Gott eines Tages mit Scharen heiliger Engel und in Begleitung starker Helden kommen wird. 5. Mose 33, wer es nachlesen will. Und auch bei dem Propheten Sacharja gibt es eine entsprechende Verheißung. Jesus selbst hat auch öfters davon gesprochen, dass er Richter sein wird. So sagt er in Matthäus, in Johannes 5, Vers 22, auch seine ganze richterliche Macht hat der Vater dem Sohn übergeben. Und entsprechendes schreiben dann auch die Apostel Paulus und Judas in ihren Briefen. Und in der Offenbarung hat Johannes eine Vision und da sagt Jesus, gebt acht, ich komme bald und euren Lohn bringe ich mit, jeder empfängt, was seinen Taten entspricht. Die Tatsache, dass es ein Gericht geben wird, wo alle unsere Werke einmal besehen werden und beurteilt werden, die sollte uns nicht irritieren. Es ist auch unbedingt notwendig, dass es ein solches Gericht gibt. Denn stellen wir uns einmal vor, das gäbe es nicht. Was ist mit all dem Unrecht, das in dieser Welt geschieht? Das muss doch irgendwie gesühnt werden. Es kann doch nicht egal sein, was manche Menschen tun oder auch nicht, was andere erleiden, ertragen müssen. Es muss doch irgendwo einmal aufs Tablett kommen. Es braucht doch eine Gerechtigkeit, einen Ausgleich. Sonst wäre es ja wirklich so, dass die Mächtigen, die sich alles nehmen, am Ende gut wegkämen und die Unterdrückten, ja, wer fragt nach ihnen? Die können doch nicht einfach totgeschwiegen werden. Und so denke ich, ist es gut und richtig, dass es ein Gericht gibt, in dem noch einmal besehen wird, was wir getan haben. Ein zweites, was wir erfahren, ist, wenn der Richter Jesus sich unser Leben ansieht, dann wird es nicht nur darum gehen, was wir Böses getan haben, sondern auch, was wir an Gutem unterlassen haben. Die Situationen, in denen wir es versäumt haben, den geringsten Schwestern und Brüdern etwas Gutes zu tun, obwohl wir es gekonnt hätten, die werden uns anklagen. Und wenn man ein wenig darüber nachdenkt, dann muss jeder vernünftige Mensch darüber erschrecken, weil damit zugleich klar ist, dass kein Mensch in diesem Gericht bestehen kann. Neben unseren Tatsünden in unserem Leben gibt es auch noch eine große Menge an Unterlassungssünden, wo wir nicht geliebt haben und nicht geholfen haben. Es gibt ja manche Mitmenschen, die bilden sich ein, sie könnten vor Gott ganz gut bestehen, weil sie keine besonders schlechte Tat vollbracht haben. Sagen, ich bin doch nicht wie die Verbrecher im Gefängnis, ich habe keinen ermordet, ich habe keinen ausgeraubt oder so ähnlich. Die Worte Jesu aber verdeutlichen unsere große Schuld. Ebenso wie es die Worte Jesu in der Bergpredigt tun, wo er sagt, ihr habt gehört, dass im Gesetz des Mose es heißt, du sollst nicht töten, aber wer einen Mord begeht, der muss vor Gericht. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Wer zu seinem Bruder, du Idiot, sagt, der wird vom obersten Gericht verurteilt werden, und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. Oder wenn er sagt, ich sage euch aber, wer schon eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat in seinem Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Aus diesen Worten, aus der Bergpredigt, aber auch ebenso aus diesen Worten hier von dem Völkergericht, wird deutlich, dass wir nicht versuchen sollten, aufgrund dieses Wortes Jesu vor Gott mit guten Taten bestehen zu wollen. Vielmehr, glaube ich, treibt uns auch dieses Wort in die Arme Jesu. Die einzige Chance, im Gericht Gottes zu bestehen, liegt darin, sich mit Haut und Haaren auf das Werk Jesu Christi zu verlassen und ihm zu vertrauen, der gesagt hat, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 5, 25. Und der auch gesagt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Also, ich glaube, dass uns diese Predigt Jesu keine Antwort auf die Frage gibt, wie wir bei Gott angenommen werden. Aber zugleich macht dieses Wort Jesu deutlich, was Gott sich wirklich von uns wünscht. Nämlich nichts weniger, als dass wir uns als seine Geschöpfe liebevoll um unsere Mitmenschen kümmern, uns ihnen zuwenden. Und da ist Gleichgültigkeit keine Option. Liebe ist gefordert. Von daher gesehen können wir unser Leben gar nicht genug von diesem Wort Jesu inspirieren lassen. Jesus bringt die Gebote Gottes auf den Hauptnenner der Liebe und der Barmherzigkeit. Gott lieben und den Nächsten, allein darauf kommt es an. Das ganze Leben ist darauf ausgerichtet. Die Schriftgelehrten fragten Jesus dann, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus antwortete ihnen mit einer Geschichte und erzählt, wie ein Mensch unter die Räuber gefallen ist, von seinem Unglück, wie er halbtot da lag und wie viele fromme Leute es versäumten, sich um ihn zu kümmern. Sie halfen ihm nicht und dann kam ein Samariter, ein Ausländer, ein Andersgläubiger, der rettete ihn. Und Jesus fragt dann, wer war denn nun sein Nächster? Und die Antwort kam ihnen nicht leicht über die Lippen, als sie sagten, der ihm geholfen hat. Jesus öffnet also, glaube ich, auch mit dieser Predigt hier in Matthäus 25 seinen Jüngern den Blick für die Not der Menschen. Es war überhaupt sein Wesen, dass er ja gekommen ist, wie er selber sagt, Kranke zu heilen, Trauernde zu trösten, er speiste Hungernde. In der Bergpredigt spricht er von der Not der Menschen, von ihrer inneren und äußeren Not, und er verheißt Hilfe und Rettung. Selig sind, die da hungern und dürsten. Es ist mehr als nur eine Vertröstung auf die kommende Welt. Es ist Sinngebung für unser Leben hier. Jesus nimmt die Armut, die Krankheit, den Hunger, die Heimatlosigkeit nicht einfach hin. Er möchte bewirken, dass seine Jünger hier helfend eingreifen. Er möchte, dass seine Jünger Menschen in Not beistehen. Und wie wichtig er diese Hilfsbereitschaft nimmt, lässt sich daran erkennen, dass er sie sogar zum Grundthema des Weltgerichtes macht. Dieses Wort Jesu, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, das hat die Christen von Anfang an dazu bewegt, sich den Armen und Kranken und Notleidenden dieser Welt zuzuwenden. Die Sorge um die Hilfsbedürftigen beanspruchte anfangs die Apostel so sehr, dass sie sogar darüber das Gebet vernachlässigten. Das war dann die Geburtsstunde der Diakonie. Sie wurden damit betraut, die Hilfsaktionen in die Hand zu nehmen, die Diakone. Und man berichtet später davon, dass der Diakon Laurentius die Armen und Kranken der Stadt Rom zum Kaiser brachte, als dieser von ihm forderte, die Schätze der Kirche herauszugeben. Und er sagte, das sind die Schätze der Kirche. Dafür wurden die Christen dann gemartert und getötet. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das veranlasste den Legionär Martin von Tours seinen weiten Soldatenmantel zu teilen mit einem frierenden Bettler am Straßenrand. Es wird berichtet, er habe zuvor geträumt, Christus sei ihm im Traum erschienen als Bettler und habe ihn so dazu gebracht. So war es auch, als Franz von Assisi einem Armen sein Gewand schenkte und es mit seinen Lumpen eintauschte. Und noch tiefer empfand es Franziskus, als er einem Aussätzigen die Hand küsste. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das ließ Elisabeth von Thüringen von der Wartburg heruntersteigen und die Armen speisen und die Kranken pflegen. Schließlich hat sie das Schloss ganz verlassen, um für die Kranken da zu sein, hat alles andere aufgegeben. Was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ich denke, das war auch Motivation für Henriette von Oranien in Oranienburg damals das Waisenhaus zu bauen. Ich könnte fortfahren mit vielen Christen, die sich davon inspirieren ließen, Mutter Teresa, oder soll ich sagen Klaus und Martina John oder Familie Minge. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wir leben in einer Welt voller Nöte, die wir nie ganz beseitigen können. Aber wir können Zeichen setzen und das ist einfach das, wozu ich heute Morgen ermutigen möchte. Ausgehend von diesem Text im Matthäusevangelium haben die Christen schon früh angefangen, dieses zu systematisieren und eingeteilt in 7 Werke, leibliche Werke der Barmherzigkeit, die hier aus diesem Text genommen sind, und 7 geistige Werke, die ihr vorne lesen könnt. Weil das zum Inhalt ihres Lebens wurde. Jesus spricht hier in gewisser Weise auch von einer anderen Art von Präsenz, von Gegenwart an, wie wir ihn in unserer Welt begegnen können. Es ist ja so, man konnte Jesus begegnen, als er das erste Mal auf dieser Erde war. Aber dazu musste man in Palästina sein oder in Galiläa oder in Judäa und der Gegend dort und Glück haben und ihm begegnen. Das war nur ganz wenigen Menschen gegönnt. So konnte man Jesus begegnen. Und in Zukunft, wenn er wiederkommt, dann werden wir ihm auch begegnen können. Aber das liegt ja noch in der Zukunft, das ist noch nicht da. In der gegenwärtigen Zeit aber können wir Jesus auf andere Weise erfahren. Auf vielfache Weise. Einmal durch den Heiligen Geist, durch die Gemeinschaft in der Gemeinde im Gebet, wo 2 oder 3 in seinem Namen zusammen sind, so sagt er, da ist er mitten unter ihnen. Aber auch in den leidenden Mitmenschen, vor allem in den geringsten Schwestern und Brüdern will uns Jesus begegnen. Nun gibt es eine Streitfrage unter den Theologen, was das denn meint, die geringsten Schwestern und Brüder, ob damit nur die Gläubigen gemeint sind. Weil Jesus seine Jünger die geringsten Brüder nennt. So spricht auch einiges dafür, und doch glaube ich, dass es sich nicht lohnt, hier einen scharfen Gegensatz zu setzen. Denn Paulus schreibt ja zum Beispiel dann später an die Galater: Lasst also nicht nach in eurem Bemühen, Gutes zu tun. Es kommt die Zeit, in der ihr eine reiche Ernte einbringen werdet. Gebt nur nicht vorher auf. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Also hier stehen immer die Gläubigen in einem besonderen Fokus. Und trotzdem wird das ausgeweitet auf alle Menschen. Stehen wir den Notleidenden, den Kranken zur Seite, den Fremden in den Asylunterkünften. Gott will das. Den Hungernden in Afrika und Indien. Gott will das. Denen, die vielleicht sich wie nackt fühlen, wenn sie sich offenbaren müssen vor einer Behörde, um Hartz IV zu bekommen, den Kranken im Altersheim, im Krankenhaus, den Gefangenen in den Gefängnissen, sind ja auch viele Menschen zu Unrecht eingesperrt, denen um des Glaubens willen oder denen, die für Gewissensfreiheit kämpfen oder denen, die in Diktaturen leben. In denen ist Christus selbst präsent. Jesus solidarisiert sich besonders mit den Armen und Notleidenden. Das ist schon, als er hier auf Erden war, seine Praxis gewesen. Bei denen war er immer, für die war er da, das entspricht seinem erbarmenden Herzen. So ist Gott einfach. Er ist bei denen, die in Not sind. Und er war ja auch selbst ein armer Flüchtling gewesen. Er wurde ganz arm, für uns singen wir in einem Weihnachtslied. Auch eben, um sich mit uns armen Menschen zu solidarisieren. Auch wenn wir uns den Armen und Leidenden zuwenden, können wir also mit Recht sagen, ich habe Jesus gesehen. Die Solidarität mit den Leidenden und Kranken und Behinderten und Armen tut den Menschen gut, die diese Solidarität erfahren. Wie war es für uns Deutsche, als 1963 Kennedy sagte, ich bin ein Berliner. Und damit sagte, ich gehöre zu euch in dieser Zeit der Blockade. Das Schicksal ist mir nicht egal, euer Schicksal. Wir treten für eure Freiheit ein, wir stehen auf eurer Seite. Das hat den Berlinern gut getan. Ähnlich ist das ja mit diesem Spruch, je suis Charlie. Da geht es auch um Solidarität mit den Opfern des Terroranschlages auf diese französische Satirezeitschrift. Charlie Hebdo am 7. Januar 2015. Aber es geht vor allem um eine Solidarität mit den Trauernden, mit den Leidenden. Und es geht gar nicht darum zu beurteilen, ob die überhaupt alles richtig in ihrem Leben gemacht haben. Ob das gut war, was diese Zeitung da alles schreibt, das war nicht alles gut. Und es geht auch nicht darum, sich nur mit den Armen zu solidarisieren, die alles richtig gemacht haben und die ohne Fehler werden. Oder mit den Notleidenden, die überhaupt nichts dafür können, dass sie da irgendwie drin sitzen. Oder nur mit den Kranken, die auch vorher nicht geraucht haben. Oder so ähnlich. Es geht nicht um die Beurteilung ihres Lebens. Es geht um die Solidarität mit den Leidenden und Armen und Nackten und Kranken und Gefangenen. Und auch wenn wir uns mit solchen guten Werken nicht den Himmel verdienen können, so wird uns Gott am Ende unseres Lebens dennoch fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Als ich so darüber nachdachte, dachte ich, das ist doch irgendwie traurig, dass wir oft so gehetzt sind, so eingespannt, mit so vielem beschäftigt, dass wir zu allem Möglichen kommen, aber nicht zu den Werken der Barmherzigkeit. Dass wir dann am Ende unseres Lebens vielleicht nicht bilanzieren müssen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Nee, nicht nichts, aber wenig. Viel weniger jedenfalls, als mir vielleicht möglich gewesen wäre. Denn was Jesus hier beschreibt, sind ja eigentlich Dinge, die jeder machen kann. Also ein Glas Wasser geben kann ja jeder. Oder was zu essen. Oder ein gutes Wort oder ein Besuch. Es sind ja eigentlich keine Wundertaten. Es sind ja ganz einfache Sachen. Im Grunde genommen, aber eben, da schließe ich mich voll mit ein, an dieser Stelle versagen wir denn oft, weil wir so viel anderes zu tun haben. Ist das nicht traurig, dass wir dann so Getriebene sind und zu den Werken der Barmherzigkeit so wenig kommen? Manchmal findet man so eine Christusfigur in Kirchen, der die Arme fehlen oder auch die Beine. Ich habe da eins gefunden, so eine kleine Figur. Vielleicht hat die jemand immer mit sich getragen. Für viele ist das so ein Bild geworden, dass sie gesagt haben, das ist ein gutes Bild für Christus ohne Arme und Füße, weil wir seine Arme und Füße sein sollen. Daraus hat dann auch jemand mal gedichtet, Christus hat keinen Körper außer deinem, keine Hände, keine Füße auf dieser Erde außer deinem. Es sind deine Augen, mit denen er sieht, er leitet mit dieser Welt. Es sind deine Füße, mit denen er geht, um Gutes zu tun. Es sind deine Hände, mit denen er die Welt segnen will. Christus hat keinen Körper auf dieser Erde außer deinem. Ich weiß nicht, ob das die ganze Wahrheit ist, aber ein Teil dessen. Und ich glaube, dass viele von uns schon mal bestimmt überlegt haben, was sie denn tun sollen, wenn da so ein Bettler oder ein Obdachloser auf der Straße ist. Soll man überhaupt helfen? Soll man was geben? Wofür wird er das verwenden? Vielleicht für Alkohol? Und ist das nicht vielleicht sogar schlecht? Ja. Kann ich ihm Kleingeld geben? Oder man kann ja auch was anderes, man könnte was zu essen kaufen oder ein freundlicher Blick, ein freundliches Wort. Vielleicht ist doch manchmal etwas möglich. Ich möchte uns einfach nur einladen zu überlegen, ob von diesen Werken der Barmherzigkeit nicht manchmal etwas möglich wäre. Wer andere liebt, macht sein eigenes Leben reich. Was wir sicher nicht tun sollten, ist gar nichts machen und sagen, diese Welt ist hoffnungslos verloren, die ist nicht mehr zu retten. Und so verstehe ich diese Predigt Jesu und auch meine hier als eine Ermutigung und nicht als eine Anklage, sondern zu sehen, worauf kommt es im Leben an? Vielleicht ermutigt zu werden, einen Krankenbesuch zu machen, den man schon lange machen wollte, einen Bekannten anzurufen, sich nach seinem Ergehen zu erkundigen, an einem Hilfesuchenden einfach nicht vorbeizugehen, ein paar Euro für das Weihnachtsopfer übrig zu haben. Was kann ich tun mit meinem Leben? Wir können das jetzt ohne Nebengedanken tun, weil wir unser Heil damit nicht erkaufen werden. Ohne den eigenen Gewinn zu suchen, einfach nur, weil es der Welt gut tut, weil es den anderen gut tut, weil es uns selber gut tut und weil Gott das segnet. Amen.
Amen.